Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Abend. Freut mich natürlich, dass so viele gekommen sind. Nicht zuletzt deshalb, weil es da mit der Zeit etwas wärmer wird. Die Veranstalter haben mich gefragt, ob ich einen Abend über kommunistischen Anarchismus gestalten könnte. Und die Einladung ging vermutlich an mich, weil ich mal etwas über dieses Thema veröffentlicht habe. Zuerst über Erich Mühsam, dann über Peter Kropotkin. Das ist alles schon ziemlich lange her, aber ich habe dann gedacht, dass ich heute trotzdem über kommunistischen Anarchismus referieren will. Etwas Distanz kann dem Thema sicher nicht schaden. Auf dem Programm der vierten Anarchietage finden Sie den Titel Anarcho-Kommunismus. Und anstelle dieses Begriffs verwenden die Autoren, die zu diesem Thema schreiben, auch die Begriffe kommunistischer Anarchismus oder auch libertärer Anarchismus. In jedem Fall ist es so, dass hier zwei Dinge zusammenkommen, die sonst im Allgemeinen nicht so zusammengebracht werden. Das ist einerseits der Anarchismus und dann der Kommunismus. Grundsätzliches muss ich zum Anarchismus sicher nicht sagen, hier an den Anarchietagen, setze das mal voraus. Der Begriff Kommunismus, der gehört eigentlich eher in den marxistischen Bereich. Er meint dort einen Endzustand der gesellschaftlichen Entwicklung, einen Endzustand, der auf eine Übergangsphase folgt, die als Sozialismus bezeichnet wird, oder in diesem Zusammenhang ist auch der Begriff Diktatur des Proletariats zu lesen. Wenn wir beide Begriffe auf einer sehr allgemeinen Ebene mit Inhalt füllen, dann können wir von einem Zusammengehen sprechen, von Freiheit des Individuums, von Abschaffung des Staats im Sinne des Anarchismus, sowie klassenlose Gesellschaft, soziale Gleichheit, Gemeineigentum im Sinne des Kommunismus. Der Gegensatz des kommunistischen Anarchismus zum Individualanarchismus ist eklatant. Dazu muss ich nicht sagen, Abgrenzungen gegenüber dem Proudhonisten oder dem kollektivistischen Anarchismus eines Michael Bakunin ließen sich sicher vornehmen. Aber diese Etikettierungen interessieren mich eigentlich ehrlich gesagt nicht so sehr. Wenn wir das historisch anschauen, dann können wir feststellen, dass das Konzept des kommunistischen Anarchismus eine relativ späte Erfindung in Anführungszeichen ist. Man kann so von den späten 70er Jahren des 19. Jahrhunderts sprechen von einer eigentlichen Entwicklung des kommunistischen Anarchismus, mindestens in den Schriften. Der wichtigste Theoretiker, und das wird auch mein Schwerpunkt sein, ist Peter Kropotkin. Es ist sicher sinnvoll, ein bisschen Peter Kropotkin vorzustellen, weil er und sein Leben eigentlich sehr ungewöhnlich ist. 1942 wird er in eine Familie des russischen Hochadels geboren. Sein Lebensweg ist dadurch ziemlich genau vorgezeichnet, aber überhaupt nicht in Richtung Anarcho-Kommunismus. Kropotkin besuchte die Schulen, die Kinder aus dem Hochadel damals eben besuchten. Mit 15 Jahren tritt er in die St. Petersburger Kadettenschule ein. Diese Schule sollte die Jugendlichen auf eine Karriere im Militär oder in der Verwaltung vorbereiten. Aber neben dieser Ausbildung erhalten die Kadettenschüler auch eine weiterführende Bildung. Kropotkin interessiert sich dabei besonders für das Studium der Naturwissenschaften. Auch das scheint nicht zwingend zum Anarchismus zu führen. Wir werden nachher dann später diesen Zusammenhang zwischen Naturwissenschaften und Kommunismus bei Kropotkin zu sprechen kommen. 1862, das heißt mit 20 Jahren, schließt Kropotkin diese Schule ab. Und es gehört zu seiner wirklich außergewöhnlichen Persönlichkeit, dass er statt einen karriereträchtigen Posten in St. Petersburg zu übernehmen, sich in ein sibirisches Kosakenregiment versetzen lässt. Also er geht weit weg von allen Zentren, die auch den gesellschaftlichen Volk ermöglichen würden. Diese 5 Jahre, weit weg vom Zentrum, die sind für die Entwicklung von Kropotkins anarchistischer Gedankenwelt sehr wichtig. Er vertieft einerseits wiederum die naturwissenschaftlichen Kenntnisse, er macht Studien über die Region, die für die Entwicklung der Geografie sehr wichtig sind. Was er aber auch, das ist vielleicht für die Entstehung des Anarchismus wichtiger, er nimmt Anteil am Los der Bauern dieser Region, die in äußerst kärglichen Verhältnissen leben müssen. Es wird ihm auch klar bei dieser Gelegenheit, dass auch bei bestem Willen die Verwaltung kaum eine Veränderung dieser Lebensweise der Bauern verändern kann und dass die grundlegenden Veränderungen eben von den Bauern selber ausgehen müssen. Dazu aber, das ist auch eine Erkenntnis, die er in dieser Zeit gewinnt, haben die Bauern weder bildungsmäßig noch organisatorisch eine Voraussetzung. 1867 kehrt Kropotkin nach St. Petersburg zurück. Dort betätigt er sich zuerst mal wissenschaftlich, hauptsächlich auf dem Gebiet der Geografie, aber auch auf anderen Teilen der Naturwissenschaft. Und er schließt sich dann revolutionären Kreisen an, die auf dem Land unter Bauern tätig werden. Ein Aufenthalt in der Schweiz im Jahre 1872 macht Kropotkin endgültig zum Anarchisten. Und da ist es vor allem die Begegnung mit kollektivistischen Anarchisten in Genf und mit den Uhrmachern im Jura, die ihn außerordentlich beeindrucken. In seiner Schrift Der Anarchismus, Ursprung, Ideal und Philosophie, und das wollte ich jetzt zeigen, das ist diese Schrift, die Sie vielleicht kennen. Also in dieser Schrift betont Kropotkin einen doppelten Ursprung des Anarchismus, im Speziellen des kommunistischen Anarchismus. Dort heißt es, ich zitiere, wie der Sozialismus im Allgemeinen und wie jede andere soziale Bewegung, so wurde auch der Anarchismus aus dem Volke geboren. Und er wird nur so lange seine Vitalität und seine schöpferische Kraft bewahren, als er eine Volksbewegung bleibt. Ende des Zitats. Mit dieser Volksbewegung trat Kropotkin eben mit seinen eigenen biografischen Erfahrungen in Berührung, bei den russischen Bauern einerseits und bei den jurassischen Uhrmachern andererseits. Den anderen Ursprung seiner Version des Anarchismus sieht Kropotkin in einer denkerischen Tradition, und zwar in einer Tradition, die die verschiedenen Aspekte des libertären Anarchismus entwickeln. Bei seiner Darstellung dieser Geschichte in diesem Werk geht er bis zu den Griechen zurück, aber er studiert dann vor allem den Frühsozialisten Charles Fourier und die anarchistischen Autoren im eigentlichen Sinn. Und das sind hauptsächlich William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon und einige Vertreter der Antiautoritären in der Ersten Internationalen. Interessanterweise spielt Michael Bakunin in diesem Buch praktisch keine Rolle. Diese Entwicklungslinie, die fließt also ebenso in das Kropotkinsche Konzept des Anarchismus wie die eigenen Erfahrungen und deren wissenschaftliche Erforschung. Diese beiden Anteile müssen wir immer berücksichtigen bei der Entstehung des kommunistischen Anarchismus. Kropotkin ist selbstverständlich nicht der Einzige, der an der Entwicklung des kommunistischen Anarchismus gearbeitet hat, doch man kann sicher sagen, dass die stärksten Impulse von ihm kamen. Spätere Autoren nehmen diese Ideen auf, sie entwickeln sie weiter, zum Teil systematisieren sie diese auch. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang vor allem Alexander Bergmann mit seinem ABC des Anarchismus aus dem Jahre 1929 und daneben auch Erich Mühsam mit seiner Schrift Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, die ist 3 Jahre später erschienen. und trägt den Untertitel Was ist kommunistischer Anarchismus? Kehren wir zu Kropotkin zurück und mit ihm zum Konzept des kommunistischen Anarchismus. Ich werde im Folgenden einige wichtige Prinzipien darstellen und dazu greife ich hauptsächlich auf das Buch, das ich vorhin gezeigt habe. Das eignet sich gut für diesen Zweck. Kropotkin hat viel geschrieben und in vielen seiner Schriften legt er verschiedene Aspekte des kommunistischen Anarchismus dar. Aber dieses Buch scheint mir besonders günstig zu sein, etwas systematisch seine Gedanken darzustellen. Er hat etwa 15 Jahre an diesem Buch immer wieder gearbeitet, aufgrund verschiedener Artikelserien. Und 1913 ist dann die endgültige Fassung erschienen. Ich werde nach dieser Übersicht über den kommunistischen Anarchismus, über die hauptsächlichen Prinzipien des anarchistischen Kommunismus, besser umgekehrt, aber eigentlich macht es nicht so viel aus, wenn man es umgekehrt. Also ich werde nach dieser Übersicht werde ich einige Fragen herausgreifen, einige Themen vertiefen und vielleicht sind dann dort auch Ansätze für die Diskussion, die an das Referat anschließen wird. Kropotkins kommunistischer Anarchismus ist nicht entweder eine ökonomische Theorie oder eine politische Theorie. Er hat einen weitergehenden Anspruch, er erhebt nämlich den Anspruch, eine neue Gesellschaftsform überhaupt zu beschreiben. Und zwar eine Gesellschaftsform, die durch eine kommende Revolution verwirklicht werden soll. Über die Taktik, das Vorgehen zu dieser Gesellschaftsform, da werde ich nicht allzu viel sagen. Da hat er sich selber auch nicht so ausführlich geäußert. Dass diese Gesellschaft, also das, was er kommunistischen Anarchismus nennt, dass das in den Augen Kropotkins ohne Staat und seine Einrichtungen auskommt, das muss ich an den Anarchietagen nicht betonen, das ist ein Grundsatz des Anarchismus überhaupt. Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, wie Erich mühsam das formuliert hat, das ist eine Grundlage jeglichen anarchistischen Denkens. Nach Kropotkin soll die Gesellschaft eben nicht in Staaten mit ihren Hierarchien organisiert sein, sondern in freien Kommunen. Dabei denkt Kropotkin an überschaubare, aber doch nicht allzu kleine Einheiten. Historisches Vorbild für diese Kommunen sind mindestens zu einem Teil die Pariser Sektionen während der sozialistischen Phase der Französischen Revolution 1993-94. Aus der geschichtlichen Entwicklung heraus sieht Kropotkin drei mögliche Organisationsformen für Gruppen innerhalb dieser Kommunen. Er spricht von territorialen, also Quartiergruppierungen zum Beispiel, von sozialen Gruppierungen, die sich nach verschiedenen Kriterien richten können, und dann, und das scheint mir sehr interessant zu sein, ich zitiere, Gruppierungen aufgrund persönlicher Affinitäten. Zahllose Gruppierungen also in unendlichen Variationen, dauernde und vorübergehende, aufgrund eines momentanen Bedarfs oder aufgrund vielfältiger Bedürfnisse entstandene, wie wir sie in der heutigen Gesellschaft bereits außerhalb der politischen und beruflichen Gruppen entstehen sehen. Zitat Ende. Also Kropotkin sieht nicht nur eine Form dieser Kommunen. Die Kommunen stellen hauptsächlich einen organisatorischen Rahmen dar, in dem die Teilnehmer ihre Bedürfnisse befriedigen können. An die Stelle der Beziehung zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten sollen neue Beziehungen entstehen und Kropotkin betont vor allem die Beziehung zwischen Produzenten und Konsumenten. Die Gemeinschaftlichkeit innerhalb der Kommunen, in der Gruppen innerhalb der Kommunen, der kommt eine sehr hohe Bedeutung zu. Die Kommunen untereinander schaffen Netzwerke, die größere Gebilde entstehen lassen. Ja, die Kommunen sind es auch, die revolutionäre Veränderungen in Gang setzen und dann auch verwirklichen. Die Netzwerke der Gruppen in den freien Kommunen gewährleisten die Befriedigung aller sozialen Bedürfnisse. Das ist bei Kropotkin sehr wichtig. Er versteht darunter nicht nur die primären Bedürfnisse, er schreibt vom Konsum, der Produktion, dem Austausch, aber dann auch von der Kommunikation, den Gesundheitseinrichtungen, der Erziehung, den gegenseitigen Schutz gegen Aggressionen, der gegenseitigen Hilfe, der Verteidigung des Territoriums und schließlich von der Befriedigung wissenschaftlicher, künstlerischer, literarischer und Unterhaltungsbedürfnisse. Eine Befriedigung dieser Bedürfnisse findet nicht statt im Sinne einer Reglementierung, sondern, und ich zitiere, das Ganze immer voll von Leben und stets bereit mit neuen Antworten auf neue Bedürfnisse und auf neue Einflüsse des sozialen und intellektuellen Milieus zu antworten. Zitat Ende. Dass diese Bedürfnisbefriedigung nicht auf der Ebene des Privateigentums erfolgt, versteht sich im Rahmen des Anarchismus von selbst. Hier allerdings ist etwas zu betonen. Kropotkin unterscheidet sich nämlich in einem von den meisten anderen Anarchisten. Er sagt, nicht nur Produktion und Austausch der Güter sind Gemeineigentum, sondern auch der Konsum. Seine Devise ist jedem nach seinem Bedürfnis. Das ist so ein Schlagwort, das eigentlich gilt für den kommunistischen Anarchismus. Im Unterschied zu den anarchistischen Kollektivisten lehnt Kropotkin die Versuche ab, die Arbeitsleistung eines Individuums zu berechnen, denn er ist der Meinung, dass vor allem bei moderneren Entwicklungen, bei komplexeren Produkten, diese Entstehungsgeschichte gar nicht mehr einzelnen Arbeitern zugeordnet werden kann. Und deshalb ist es sinnvoll, überhaupt auf die Berechnung der geleisteten Arbeit zu verzichten. Selbstverständlich sieht er auch, dass in einer solchen Gesellschaft Probleme auftreten können, Neid, Benachteiligung, Gefühle der Benachteiligung. Und um das zu vermeiden, verlangt er zum Beispiel, dass das Gefälle zwischen interessanter und unangenehmer Arbeit reduziert wird. Er verweist in dieser Hinsicht auf abwechselnde Tätigkeiten. Er verweist auch auf den technischen Fortschritt. Das scheint mir bei Kropotkin etwas sehr Wichtiges zu sein. Kropotkin ist einer der ersten Sozialisten, der nicht mehr ausgeht von einer Mangelgesellschaft, bei der es darauf ankommt, wie werden begrenzte Güter auf relativ unbegrenzte Bedürfnisse verteilt, sondern Kropotkin geht aus von einer Überflussgesellschaft. Er ist überzeugt, dass mit Hilfe der Wissenschaft und der Technik vor allem in mittel- und westeuropäischen Gesellschaften eine derartige Produktivität erreicht werden kann, dass ein kommunistischer Anarchismus möglich wird. Er hat Berechnungen angestellt, er hat sich viel damit beschäftigt und er hat zum Resultat gekommen, dass es genügen würde, wenn die Menschen täglich 4 bis 5 Stunden arbeiten. Natürlich vorausgesetzt, dass die unnütze Arbeit vermieden wird und dass die notwendige Arbeit eben gut organisiert wird. Kropotkin begrüßte enthusiastisch den in der Zeit aufkommenden Elektromotor, weil dieser die Produktion sehr erhöht und vor allem ermöglicht, in kleinen Einheiten zu arbeiten und auch dezentral zu arbeiten, also unabhängig von größeren Energiequellen. Für den kommunistischen Anarchismus ist soziale Gleichheit zentral. Bei Kropotkin heißt es dazu, ich zitiere, in Wirklichkeit besteht im heutigen Staat das schwerwiegendste Hindernis zur Entwicklung und Erhaltung des moralischen Niveaus, das für das Leben in Gesellschaften notwendig ist, in der Abwesenheit sozialer Gleichheit. Ohne diese ist es für das Gefühl der Gerechtigkeit absolut unmöglich, sich zu verallgemeinern. Die Gerechtigkeit kann nur eine egalitäre sein. Die Gefühle für Gleichheit werden heute in unserer in Klassen geschichteten Gesellschaft bei jedem Schritt, bei jeder Gelegenheit verletzt. Es bedarf einer Praxis der Gleichheit, damit das Gerechtigkeitsgefühl gegen alle in die Sitten und Gebräuche Einzug hält. Das wird in einer egalitären Gesellschaft der Fall sein. Zitat Ende. Kropotkin ist der Überzeugung, dass sich das Gesellschaftsmodell des kommunistischen Anarchismus realisieren lässt, ohne dass Zwang ausgeübt wird. Die Kommune gewährleistet die Freiheit des Individuums. Auch dazu ein Zitat von Kropotkin. In einem Milieu der Gleichheit wird sich der Mensch voll Vertrauen der Führung seiner eigenen Vernunft überlassen können. Die entwickelt in diesem Milieu zwangsläufig das Gepräge von dessen sozialen Gewohnheiten tragen wird. Er kann die vollkommene Entwicklung all seiner Fähigkeiten erreichen, die volle Entwicklung seiner Individualität. Dieses Vertrauen in die Vernunft des einzelnen Menschen sowie das genaue Studium revolutionärer Entwicklungen veranlasst Kropotkin zu einer eigenständigen anarchistischen Taktik, die im Gegensatz zu den Marxisten und den damaligen Sozialdemokraten steht. Ich beschränke mich hier auf einen Aspekt. Wie andere Anarchisten betont Kropotkin die Einheit von Ziel und Handlung. Das heißt, eine freie Gesellschaft kann nur auf direktem Weg erreicht werden, nicht über eine Übergangsphase mit einer vorübergehenden Regierung oder eben, wie es bei den Marxisten heißt, mit einer Diktatur des Proletariats. Kropotkin verfehlt sein Ziel nur wenig, wenn er prophezeit, ich zitiere, solange die Staatssozialisten ihren Traum von der Vergesellschaftung der Arbeitsinstrumente in den Händen des zentralisierten Staates nicht aufgeben, wird die zwangsläufige Folge ihrer staatskapitalistischen und staatssozialistischen Bestrebungen der Misserfolg ihrer Träume und die Militärdiktatur sein. Dass es statt einer Militärdiktatur eben eine Parteidiktatur wurde, das ändert wenig an dieser Aussage. Kropotkin versteht seine gesellschaftliche Vision nicht als eine Setzung, nicht als eine Utopie, wie sie zum Beispiel Thomas Morus oder andere Utopisten nach ihren Wertvorstellungen, nach ihren Wünschen geschaffen haben. Für das Kropotkinsche Denken ist es sehr typisch, dass er immer wieder Tendenzen der damaligen Gesellschaft aufnimmt und diese in seine soziale Vision integriert. Darauf werde ich bei anderer Gelegenheit zurückkommen. Die Bedeutung von Kropotkin liegt nicht bloß in der Ausarbeitung dieses eher abstrakten Gesellschaftsentwurfs, mindestens so wie ich ihn gezeigt habe. Für verschiedene Aspekte liefert er vertiefte und sehr konkrete Studien. Ich zähle ein paar Werke auf und von den Titeln her sehen Sie schon, welche Themen ihn da besonders beschäftigt haben. Eines ist Wohlstand für alle, das ist sicher das bekannteste von ihm, 1892. Dann eines, das sich eingehend mit der Wirtschaft beschäftigt hat, Landwirtschaft, Industrie und Handwerk oder die Vereinigung von Industrie und Landwirtschaft, geistiger und körperlicher Arbeit. Diese Vereinigung ist bei Kropotkin sehr wichtig in seinen ökonomischen Vorstellungen. Dann hat er sich auch eingehend befasst mit Fragen der Moral, der Ethik, in einer Schrift Anarchistische Moral und dann in seinem letzten Werk Ethik, das dann posthum 1922 erschienen ist. Bedeutend ist Kropotkin natürlich auch durch seine Kritik an der damaligen Gesellschaft, an den damaligen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen. Davon zeugen zum Beispiel Studien über den Staat, beides umfangreiche Studien, die eine die historische Rolle des Staates und die andere der moderne Staat. Das so als ein Überblick über das, was kommunistischen Anarchismus ausmacht. Überblick über Kropotkins Werk und einige Aspekte dieses kommunistischen Anarchismus, so wie ich es vorgestellt habe, möchte ich nun herausgreifen und etwas diskutieren, wie ich das angekündigt habe. Vertieft behandeln möchte ich zuerst das Menschenbild, das dem kommunistischen Anarchismus zugrunde liegt, dann die Wissenschaftlichkeit des kommunistischen Anarchismus, dann Kropotkins geschichtliche Herleitung des kommunistischen Anarchismus und am Schluss noch die Frage der Freiheit in diesem Modell. Die Freiheit hauptsächlich, die Freiheit des Individuums. Das Thema des Menschenbildes ist von sehr hoher Bedeutung, weil gerade hier der Anarchismus sich grundsätzlich unterscheidet von den meisten anderen politischen Philosophien, die sich in der westlichen Welt entwickelt haben. Auf dieser Seite, diese Tradition, die hat 1651 Thomas Morus mit seinem Leviathan begründet. Leviathan, ein monströser Staat, Thomas Hobbes, nicht Morus. Hobbes erachtet diesen Leviathan eben als notwendig, weil die Menschen ohne Zwang, Kontrolle und Sanktionen nicht zusammenleben können. Denn die Menschen, das ist das Bild dieser Tendenz, die Menschen neigen grundsätzlich zu Gewalt, zu Asozialität oder zum Bösen, können wir das sagen, wenn wir die christliche Terminologie verwenden wollen. Diese Linie führt weiter bis in die Gegenwart, meistens mit unterschiedlicher Terminologie. Heute spricht man beispielsweise, oder nicht erst heute, vom staatlichen Gewaltmonopol. Das ist sicher eine in Anarchismus diskutiertes Thema. Die Anarchisten im Gegensatz zu dieser christlich geprägten Auffassung von Menschen, die Anarchisten und Kropotkin ganz speziell und auch explizit, ich werde darauf zurückkommen, stellen diesem Muster einen Menschen gegenüber, der gut ist. Der Begriff gut ist etwas problematisch, der sich sozial und vernünftig verhält, aber immer auch vorausgesetzt, er habe sich nicht durch die Institutionen des Staates und durch die soziale Ungleichheit von seiner wahren Natur entfernt. In seinem von Gustav Landauer auf Deutsch übersetzten Werk Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt beschreibt Kropotkin mit Hilfe zahlreicher Beispiele, eben aus der Tierwelt, dann aus der ganzen Geschichte er beginnt mit den Wilden, den Barbaren, und er zeigt, dass die gegenseitige Hilfe in der ganzen Evolution und in der Humangeschichte wichtiger ist als der Kampf aller gegen alle, den vor allem die Sozialdarwinisten in dieser Zeit propagiert haben. Der Mensch ist quasi zur Soziabilität gezwungen, zur Gemeinschaftlichkeit. Das heißt, diese Gemeinschaftlichkeit ist in der Sicht von Kropotkin in der Natur begründet. Diese Ausstattung macht den Menschen auch fähig, eben aufbauend und schöpferisch in der Gemeinschaft von Menschen zu leben, tätig zu sein. Ja, es geht mir hier nicht darum zu untersuchen, ob dieses Menschenbild jetzt richtig ist oder nicht. Interessant ist zum Beispiel, dass neuere Forscher auf anderen Wegen zu ähnlichen Ergebnissen kommen, im Unterschied zum Beispiel zu den Soziobiologen, die versuchen, die Asozialität des Menschen in den Genen zu finden, stellt zum Beispiel der Freiburger Psychotherapeut und Molekularbiologe Joachim Bauer in seinem Buch Prinzip Menschlichkeit, warum wir von Natur aus kooperieren, so der Untertitel, die These auf, dass den Menschen Gemeinsinn eigen ist, und dass soziales Verhalten des Menschen eine Notwendigkeit ist. Dieses Buch ist 2006 erschienen. Mir scheinen andere Fragen zum Kropotkinschen Menschenbild von größerem Interesse. Zum einen, ist der Mensch tatsächlich von Natur aus gut oder schlecht oder was auch immer? gibt es eine derart direkte Beziehung zwischen der Natur und dem menschlichen Wesen? Werden die Menschen nicht eher von den kulturell bedingten Gewohnheiten, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen bestimmt? Die Betrachtung des Menschen als reinen Naturwesen, wie es in der naturwissenschaftlichen Forschung des 19. Jahrhunderts getan wurde, hatte folgenschwere Ergebnisse. Ich verweise auf andere Gebiete. Zum einen wurden Frauen und Männer eigentlich erst in diesem Zusammenhang auf ihre Geschlechtlichkeit fixiert. Zum anderen, und das hat Folgen bis, oder schwerwiegende Folgen bis in die heutige Zeit, zum anderen wurden damals die Menschen auf ihre biologische Ausstattung im Sinne der Rassen festgelegt. Welche Folgen Kropotkins Zuschreibung des Menschen auf die Natur hatte, das müsste genau untersucht werden, das kann ich Ihnen nicht leisten. Dann eine andere Frage, die betrifft eher die Faktik, die anarchistische Taktik. Nehmen wir einmal an, der Mensch sei gut und asoziales Verhalten, das wir ja nicht selten antreffen in unserer Gesellschaft, dass dies eben von ungünstigen Bedingungen herrühre. Können wir dann davon ausgehen, dass sich menschliche Asozialität und Aggressivität zwangsläufig verändert, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen beispielsweise durch eine revolutionäre Umwälzung ganz andere werden? Und zwar ohne jede Übergangsphase, sodass die Menschen eben problemlos in der freien Gemeinschaft mittun können. Hier wäre ich, ohne dass ich ein Vertreter der Diktatur des Proletariats bin, etwas skeptisch, denn wenn wir andere Wissenschaften hinzunehmen, zum Beispiel Sigmund Freud, den Begründer der Psychoanalyse, dann sehen wir, dass in charakterliche Schwächen oder asoziales Verhalten, das durch Kindheitserlebnisse zum Beispiel hervorgerufen werden, dass sich die nur sehr schwer verändern lassen. Der Mensch ändert sich nicht so schnell. Ich möchte, wenn wir schon bei Freud sind, einen anderen Aspekt auch noch thematisieren. Kropotkin ist der Meinung, dass das Tun der Menschen in einer freien Kommune grundsätzlich von Vernunft geleitet ist. Freud hat gezeigt, dass die Menschen nur zu einem geringen Teil von der Vernunft geleitet werden, sondern dass das Unbewusste, unbewusste Gefühle, Triebregungen eine viel mächtigere Wirkkraft im Menschen sind. Das ein paar Fragen zum Thema Menschenbild. Kommen wir zu einem anderen Thema. Kropotkin bezeichnet seinen kommunistischen Anarchismus als wissenschaftlichen Anarchismus. Er schreibt, ich zitiere, der Anarchismus ist eine Weltanschauung, die auf einer mechanischen Erklärung der Phänomene beruht, welche die gesamte Natur umfasst, mit eingeschlossen das Leben der Gesellschaften. Seine Methode ist diejenige der Naturwissenschaften, bei welcher jede wissenschaftliche Schlussfolgerung verifiziert werden muss. Aus heutiger Sicht eher überraschend ist, dass Kropotkin zur Untersuchung der Gesellschaft naturwissenschaftlich vorgeht. In diesem Punkt ist sein Denken stark vom 19. Jahrhundert geprägt. Damals erfuhren, das haben wir schon vorhin gesehen, die Naturwissenschaften einen sehr starken Aufschwung und sie galten bald einmal das Modell, das nicht nur Dinge der Natur, sondern eben auch den Menschen, das gesellschaftliche Zusammenleben, erforschen soll. Befördert wurde natürlich diese Übertragung naturwissenschaftliche Methoden auf das Leben des Menschen durch die Evolutionstheorie von Charles Darwin, der eben den Beweis erbrachte, dass die Menschen nicht eine besondere Gattung sind, nicht das Produkt einer einmaligen göttlichen Schöpfung, sondern eben ein Wesen, das sich im Laufe der Evolution aus der Natur entwickelt hat. Selbstverständlich ist unbestritten, dass der Mensch Teil der Natur ist. Er wird stark von seiner Körperlichkeit, von seinen Trieben bestimmt, und dennoch stellt sich die Frage, ob die Anwendung der naturwissenschaftlichen Methode auf den Menschen tatsächlich sinnvoll ist. Das ist eine alte Frage, die wurde schon im 19. Jahrhundert diskutiert. Im Zusammenhang mit Kropotkins Denken scheint sie mir besonders wichtig, denn Kropotkin stellt die naturwissenschaftliche Methode in den Gegensatz zur Dialektik. Die Dialektik, die seit der Antike in der europäischen Philosophie eine wichtige Rolle spielt, Kropotkin lehnt jede Dialektik ab. Er denkt in allmählichen Entwicklungen, nicht in Widersprüchen, wie das dialektische Denken das tut. Kropotkins naturwissenschaftliche Denkweise widerspricht meines Erachtens der Tatsache, dass die menschliche und die gesellschaftliche Entwicklung eben keinen geradlinigen Prozess bilden, sondern sich in Widersprüchen, Rückschlägen, sogar Katastrophen vollziehen kann. Ich komme zum nächsten Thema, was Kropotkins methodische Festlegung auf die Naturwissenschaften für Folgen zeitigt, möchte ich im nächsten Vertiefungspunkt zeigen. In den Schlussfolgerungen zu seinem Werk Der Anarchismus schreibt Kropotkin, ich zitiere wieder, der Anarchismus stellt den Versuch dar, aufgrund der durch die induktiv-deduktive Methode der Naturwissenschaften gewonnenen Verallgemeinerungen zu einer Wertung der menschlichen Institutionen zu gelangen. Er ist auch der Versuch, auf der Grundlage dieser Wertung den Weg der Menschheit in die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu finden, um so das größtmögliche Glück für jede Einheit in der menschlichen Gesellschaft zu gewinnen. Mit dieser Wertung der menschlichen Institutionen, die er in diesem Zitat erwähnt, meint Kropotkin seine geschichtlichen Untersuchungen, die ihn zur Annahme führten, dass jene Institutionen das menschliche Glück am stärksten befördern, für die die gegenseitige Hilfe und die freie Vereinbarung grundlegend sind. In seinen geschichtlichen Studien beobachtet er auch, dass diese Institutionen seit sehr langer Zeit existieren und dass sie zu seiner Zeit immer zahlreicher werden. Es handelt sich um Institutionen, die außerhalb des Staates und der Wirtschaft wirken. Gemeint sind für das späte 19. Jahrhundert etwa die Eisenbahngesellschaften, die ohne zentrale Abkommen zwischen den Ländern erreichen. Es ist der Weltpostverein, der Kropotkin sehr Eindruck gemacht hat. Es sind landwirtschaftliche und Handwerksgenossenschaften, sind auch kommunale Einrichtungen, zum Beispiel Institutionen, die in Zusammenarbeit mehrerer Kommunen für das Wasser, für die Herbeischaffung des Wassers zuständig sind oder für andere Dinge des täglichen Bedarfs. In seinem naturwissenschaftlichen Denken leitet Kropotkin so etwas wie ein Gesetz aus diesen Beobachtungen heraus. Leitet er ab. Tut mir leid, meine Stimme wird langsam ein bisschen zittrig, ich fange ein bisschen an schlottern. Ich kann leider keine Wärme von meinen Nachbarn links und rechts. Also Kropotkin leitet so etwas wie ein Gesetz aus diesen Beobachtungen ab. Und diese gesellschaftliche Entwicklung geht für ihn in Richtung kommunistischen Anarchismus. Um diese Annahmen zu beurteilen, mache ich ein kleines Gedankenexperiment. Wir stellen uns nämlich vor, dass Kropotkin unter uns wäre. Das sind beinahe 100 Jahre nach der Veröffentlichung seiner Werke. Ich gehe mal davon aus, dass Kropotkin seine helle Freude daran hätte, wie viele Gruppen und Institutionen heute existieren. All die Vereine, die Bürgergruppen, die NGOs, die sich mitunter nur auf ein Thema oder nur ein Projekt konzentrieren, die aber alle mit dem Staat und der kapitalistischen Wirtschaft überhaupt nichts zu tun haben und auf freier Vereinbarung beruhen und oft mit gegenseitiger Hilfe arbeiten. Zweifellos hätte Kropotkin auch Freude an der libertären Aktion Winterthur, die sich, wie auf der Website zu lesen ist, als ein anarchistisches Netzwerk versteht, das von allen Menschen genutzt werden kann. So viel ich weiß, habe ich auf der Website habe ich keinen Präsidenten gefunden, keine Hierarchien. Also das wäre durchaus im Sinne von Kropotkin. Alle diese Gruppen werden heute schaut man an eine andere Betonung, zur sogenannten Zivilgesellschaft gezählt. Und die hat sich in den demokratischen Ländern in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt. Allerdings müsste Kropotkin in der heutigen Zeit auch feststellen, dass diese Gruppierungen lediglich ein Nischendasein führen, dass der weitaus größere Teil des sozialen Lebens von außen bestimmt ist, nicht von innerhalb der gebildeten Gruppe. Er wäre wohl sehr erstaunt festzustellen, dass diese Außenbestimmung weniger vom Staat und seiner Bürokratie kommt, sondern stärker von der Wirtschaft und ihren Zwängen. Er wäre beispielsweise befremdet von unserem Bildungssystem, das sich zwar immer noch weitgehend in den Händen des Staates befindet, aber immer mehr nach betriebswirtschaftlichen, kapitalistischen Prinzipien ausgerichtet wird. Und noch erstaunter wäre er wohl, wenn er sähe, dass der Staat heute bekämpft wird, aber von Menschen, von politischen Parteien, die ganz andere Ziele anstreben, als er es in seinem Schreiben und Wirken getan hat. Er wäre wohl auch erstaunt über das Ausmaß an Ungleichheit in der heutigen Zeit zwischen den Reichsten und den Ärmsten in den reichen Ländern, aber noch mehr über die Ungleichheit zwischen den reichen und den armen Regionen dieser Welt. Und wenn er auf die 100 Jahre zurückblicken könnte, die seit seinem Wirken vergangen sind, wäre er wohl schockiert, sehen zu müssen, dass sich die gegenseitige Hilfe, die freie Vereinbarung, der soziale Fortschritt keineswegs kontinuierlich entwickelt hat, sondern dass es sogar Zeiten gab, in denen der Staat, etwa in Deutschland oder in der Sowjetunion und ihren Vasallen, jegliche Regung zu ziviler Eigeninitiative und Gemeinschaftlichkeit mit brutaler Gewalt erstickte. Wenn wir das uns vor Augen halten, dann müssen wir doch ein Fragezeichen setzen mit der Vorstellung von Kropotkin, dass aus Ansätzen der damaligen Zeit zu freien Gruppierungen, dass sich daraus wirklich kommunistischer Anarchismus entwickelt. Selbstverständlich habe ich jetzt die Geschichte etwas einfach dargestellt. Auf die selbstbestimmten Gruppierungen möchte ich zum Schluss noch was zurückkommen und jetzt weniger wieder auf die bis heute bestehenden als auf diejenigen, die Kropotkin als die Urzellen einer libertären Gesellschaft betrachtet hat. Dazu komme ich nochmals zurück auf ein Zitat von Kropotkin. In einem Milieu der Gleichheit wird sich der Mensch voll Vertrauen der Führung seiner eigenen Vernunft überlassen können, die entwickelt in diesem Milieu zwangsläufig das Gepräge von dessen sozialen Gewohnheit tragen wird. Manchmal hat er auch etwas komplizierter geschrieben. Im Allgemeinen gilt das Problem der Beziehung zwischen Individuum und Gemeinschaft, der Freiheit des Individuums innerhalb der Gemeinschaft als ein schwer lösbares Problem. Für Kropotkin erscheint es eher einfach. Er vertritt jedoch an dieser Stelle die Meinung, dass sich die Vernunft des Individuums mit den Gewohnheiten der Gemeinschaft decken. Also einen Widerspruch zwischen den Individuen, zwischen Individuum und Gemeinschaft, ein Konflikt zwischen den beiden Größen, nimmt er gar nicht an. Das scheint mir doch recht problematisch zu sein. Zum einen ist Widerspruch unter den Menschen fast zwangsläufig. Die Lebensgeschichte, die Erfahrung, die Denkweisen, die sind nicht identisch. Zum anderen stellt sich hier wieder die Frage der Vernunft. Die Vernunft gibt dem Einzelnen allenfalls vor, so zu denken und zu handeln wie die Gemeinschaft. Aber wir wissen heute, dass nicht nur die Vernunft eine Rolle spielt, sondern dass vielleicht von größerer Bedeutung sind die Gefühle, die die Menschen haben, die, die sie kennen und diese, die eben auch unbewusst bleiben. Diese Aspekte, so scheint mir, müssen in die Diskussion des Themas Freiheit des Individuums berücksichtigt werden. Und damit komme ich nochmals auf die Gruppierungen zurück, über die Herr Kropotkin sich heute freuen würde. Es sind viele Gruppen bekannt, die sich als freiheitlich verstehen, die dem Individuum die volle Freiheit zusprechen, in denen sich aber untergründig Zwänge und Hierarchien entwickeln. Der Gruppendruck kann für die Lebensqualität ähnlich hinderlich sein wie eine Repression, die von außen kommt. Kropotkin hat mit einem außerordentlichen Gespür die Ungerechtigkeiten, die Ungleichheiten, die lebensfeindlichen Tendenzen in der damaligen Gesellschaft ergründet. Diese Leistung ist ebenso hoch zu bewerten wie seine Visionen einer gerechteren Gesellschaft, des kommunistischen Anarchismus. Seine Kritikfähigkeit hat er vor allem gegen außen, gegen den Staat, gegen die kapitalistische Wirtschaft gerichtet. Und das ist sicher anzufügen noch, es wäre sicher auch angebracht, diese Sensibilität innerhalb von Gruppen anzuwenden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.